Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Hallo und herzlich willkommen zur 120. Ausgabe von On the Pitch, der Sportpodcast. Auch heute natürlich besprechen wir für euch die vergangene Sportwoche. Und auch diesmal gab es wieder einiges. Es gab emotionale Momente mit Tränen, gerade natürlich im Tennis beim Laver Cup. Es gab einen neuen Weltrekord beim Berliner Marathon und natürlich auch die anderen Sportwelten gehen weiter. Die NFL geht in den dritten Spieltag, Darts, das vorletzte European Tour Turnier steht an. Und die letzten Sommer-Grand Prix und die letzten Turniere im Skispringen im Sommer finden statt. Nächste Woche natürlich auch noch, aber es geht so auf die zielgeraden Winter zu. Natürlich auch das ist hier Thema. Und das alles und noch viel mehr bespreche ich natürlich wieder mit David. Moin moin.
Moin moin. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Wir haben natürlich auch noch Formel 1, ein bisschen Fußball. Es ist der Länderspielpause im Moment. Natürlich die Radsport-WM, die nicht zu kurz kommen wird. Und auch verschiedene andere Kurznews. Rudern, Volleyball, Tischtennis-WM. Also macht euch auf eine ganze Menge gefasst. Und ich denke, wir steigen einfach mit der zweitgrößten Schlagzeile für uns ein. Roger Federer kommt dann gleich noch mit dem Leichtathletik- oder besser gesagt Marathon-Weltrekord. 2 Stunden, 1 Minute und 9 Sekunden sind Eliud Kipchoges neue Bestmarke. Er hat seine eigene Bestmarke aus dem Jahr 2018 verbessern können, um genau 30 Sekunden. Das heißt, eine halbe Minute verbessert das Ganze. Und das trotz der Tatsache, dass ja bedenkenswerterweise Kenenisa Bekele, die 10.000 Meter Legende 2019, den Weltrekord mit 2 Stunden 01:41 um genau 2 Sekunden verpasst hatte. Also das ist jetzt wirklich eine Sensation und Überraschung. Durchaus trotzdem, finde ich, mit 37 Jahren sowas noch auf den Asphalt zu zaubern, ist schon eine Leistung. Vor 3 Jahren war er ja unter Laborbedingungen schon mal unter 2 Stunden gelaufen. Jetzt allein schon die Marathon-Zwischenzeit unter 1 Stunde. Also das war wirklich, wirklich Wahnsinn.
Ja, absolut. Und ich habe ja auch auf Twitter schon geschrieben, der Mann kann sich nur noch selbst übertreffen und das selbst in diesem hohen Alter. Ich meine, der dominiert wirklich die Marathons dieser Welt und setzt jetzt eigentlich wieder die nächste Richtzahl, an die man überhaupt erstmal kommen muss. Diese Schallmauer von 2 Stunden, die muss dann als nächstes nochmal gebrochen werden. Ob er das noch schafft, ich glaube, das hatte man schon vor diesem Weltrekord gedacht, der wird seinen Weltrekord jetzt nicht nochmal toppen. Aber mit 37, wo man dachte, dass er vor 3 Jahren auf seiner Prime war, ist verdammt stark und gebührt natürlich auch unseren Respekt definitiv.
Auf alle Fälle. Und was auch noch untergegangen ist, so ein bisschen bei den Damen, gab es auch die drittbeste Zeit ever, die gelaufen worden ist. Also da wurden die Dimensionen von Paula Radcliffe mal wieder angekratzt. Tigist Assefa aus Äthiopien ist 2 Stunden 15:37 gelaufen. In den Dimensionen sind auch noch nicht ganz so viele Damen unterwegs gewesen. Und noch 2 andere kleine News, Deutschen Meisterschaften in Kassel in der Leichtathletik nächstes Jahr integriert werden in die Finals, die im Rhein-Ruhr-Gebiet stattfinden werden. Das ist jetzt auch bestätigt. Und gleich in den Kurznews kriege ich noch gleich eine Meldung zum zur Hawaii-Triathlon-WM mit. Aber vorher gehen wir zum Tennis, denn da wurde es richtig emotional, Benny. Es war spät in der Nacht. Ich glaube, du hast es nicht mehr ganz geschafft, aber ich saß wie gebannt und vielleicht viele von euch auch vor dem Fernseher und habe das letzte Spiel von Roger Federer, der zwischenzeitlich nochmal wirklich spektakulär aufgespielt hat, zum Beispiel zwischen Netz und Netz Halterung durch ein minimales Loch durchgeschlagen hat, das hat er selbst auch noch nie erlebt oder auch ein richtig schöner Stop hinters Netz, also es war nochmal richtig schön anzusehen und es war wirklich herzzerreißend, was dann nach dem Spiel noch passiert ist.
Ja, absolut. Generell natürlich auch wieder viele sportliche Momente gewesen beim Laver Cup, die ja durchaus beeindruckend waren, aber die Szene, glaube ich, auch dieses Wochenendes und des Laver Cups, vielleicht auch dieses Tennisjahres, war außerhalb des Platzes zu sehen. Denn nach dem Spiel im Doppel von den ewigen Rivalen Rafa Nadal und Roger Federer, was sie ja leider verloren haben, gab es diese tolle Szene, wo man ihm natürlich auch nochmal die Ehre gegeben hat, die er auch verdient hat zum Abschied. Da saßen die beiden wirklich Händchen halten und beide wirklich mit Tränen in den Augen dort neben diesem Platz. Und ich glaube, für beide wurde an diesem Moment klar, okay, da geht eine Ära zu Ende. Auch sie haben sich ja wirklich in stundenlangen Matches gegenseitig regelmäßig komplett alles abverlangt. Und ja, das werden, glaube ich, beide auch vermissen. Weil, wie ich schon letzte Woche, glaube ich, gesagt habe, über mehr als ein Jahrzehnt, deutlich mehr als ein Jahrzehnt, war das so diese Rivalität, die den Tennissport bei den Herren ausgezeichnet hat. Ich glaube, eine Ära, die es ja sonst selten gibt. Und ich denke, das war für beide auf jeden Fall jetzt ja so eine Art Zäsur, ne?
Ja, total. Also ich glaube, auch Rafa wird jetzt nicht mehr Ewigkeiten genau. im Tenniszirkus sein. Das heißt, diese ganze Truppe, also auch Djokovic, Murray, die waren ja alle schon in besseren Jahren, sagen wir mal. Auch Djokovic, dass er vielleicht noch so ein bisschen konkurrenzfähig ist, vielleicht ein bisschen untertrieben, aber diese Generation verlässt uns eben. Und ja, der Tweet, der auch bei uns unter die Haut und durch die Decke gegangen ist, dass da unsere Kindheitshelden gehen in gewisser Weise. Das hatte ich auch letzte Woche schon angesprochen. Vettel geht, Federer ist jetzt weg, Williams hat aufgehört, also es ist wirklich ein Stück Kindheit, das damit jetzt aufhört und in welcher Gentleman-Manier das Ganze abgelaufen ist, hat mich sehr berührt und macht mich immer noch so ein bisschen traurig tatsächlich.
Ja, verstehe ich absolut. Was mir ein bisschen dabei geholfen hat, ist, dass Federer generell in diesem Jahr so ein bisschen schon zurückgetreten ist, so ein bisschen einen Schritt Abstand genommen hat vom Tennissport, die großen Turniere nur noch mitgespielt hat.
Er stand ja seit einem Jahr gar nicht mehr
auf dem Platz im Prinzip. Ja, genau. Richtig. Ja. Gab es immer noch mal ein paar Ausnahmen, aber das war es dann eigentlich auch. Und deswegen, genau diese Szene, die hat es mir dann auch noch mal, glaube ich, abverlangt, als die beiden da saßen und, beide wirklich auch weinen mussten. Das war ein sehr emotionaler Moment. Und das war dann, glaube ich, auch der Moment, an dem ich erst gemerkt habe, jetzt ist es tatsächlich vorbei. Was ja mit 41 Jahren, glaube ich, dann doch auch, erwartbar war.
Das war bei ihm, glaube ich, ähnlich, dass die Erkenntnis dann doch erst recht spät kam. Während des Spiels hat man so, die Emotionen konnte er dann noch im Griff halten, aber dann hat noch Ellie Goulding irgendwie zwei Live-Songs performt, Klammer auf, hätte man auch anders machen können oder mit anderen Toneinstellungen, Klammer zu, aber das hat dann nochmal wirklich alle Dämme zu brechen bringen können und ja, war ein sehr schöner Abschied in der O2 World in London, in der den Laver Cup ja stattgefunden hat und vielleicht war dieses Spiel schon der erste Tendenz dazu, dass Team Europa gegen Team Welt ist ja das Modus des Laver Cups im Einzel und Doppel abwechselnd, dass Team Welt am Sonntag dann den Sieg einbringen konnte. Der Samstag und der Sonntag gibt ja mehr Punkte als der Freitag und am Ende konnte Team Welt tatsächlich erfolgreich sein, Mini.
Ja, ganz genau. Am Ende hieß es 13-8 für Team Welt. Und das ist tatsächlich auch erst der erste Triumph von dem Team Welt jemals. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch ein historischer Triumph hier gewesen an diesem Wochenende. Das liegt, ich will nicht sagen, dass es an Djokovic lag, weil er am Anfang besonders stark performt hat. Ich meine, ich denke da an das Match zum Beispiel gegen Tiafoe, was er deutlich mit 6-1, 6-3 noch gewinnen konnte. Und auch sein Doppel konnte er mit Berrettini, mit dem jungen Italiener, gegen Di Minor und Sock für sich entscheiden. Letzten Endes zeigt aber vor allem Ogier Aliassim wirklich, was er kann. Unter anderem schlug er dann nämlich gestern noch Djokovic und blieb, glaube ich, generell auch er verlor das Einzel gegen Berrettini, aber sonst blieb er ungeschlagen. Und am letzten Tag machte dann eben der große Unterschied eben diese beiden Niederlagen von Team Europa. Die Niederlage Djokovics gegen den starken Aliassim und eben Tsitsipas, der gegen Tiafoe dann am Ende in drei Sätzen verlor. Aber am Ende natürlich das Highlight, wie gesagt, das Doppel Federer-Nadal konnten leider auch nicht erfolgreich sein. Aber ich denke, trotzdem war das doch ein gebührender Abschied aus diesem Tennisjahr. Natürlich stehen noch ein paar Masters an, ein paar WTA und generell Profiturniere. Aber das war jetzt definitiv das größte Highlight gegen Ende des Jahres noch, ne?
Ja, genau. Das Masters, weiß ich gar nicht, ob das noch kommt, aber da halten wir euch ja dann dementsprechend auch noch auf dem Laufenden. Also im Tennis ist für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Von Tatjana Maria können wir noch sagen, dass sie im Moment im Ranking ja somit die beste Deutsche ist in der Weltrangliste in Seoul, das Finale knapp verpasst hat. Und ansonsten werden wir weiter berichten, was so in den nächsten Wochen und Monaten noch an Tennisturnieren auf ja, auf dem Programm steht, vor allem dann in der Halle. Wir machen weiter mit den Kurznews. Da haben wir zum einen am 8. Oktober, könnt ihr schon mal vormerken, Ironman WM in Hawaii. Jan Frodeno wird nicht dabei sein, ja, die Top-Favoriten, und auch Patrick Lange wird sich da ja, um den Sieg einkämpfen in der größten Distanz und berühmtesten Triathlon-Austragung, die es überhaupt geben kann. Bei der Ruder-WM, die läuft aus deutscher Sicht überhaupt nicht erfolgreich. Sehr schlechtes Abschneiden. Oliver Zeitler konnte jetzt im Einer nochmal Gold gewinnen. Das konnte die Bilanz und die Schlagzeilen gegen Ende so ein bisschen aufhübschen. Hat mich so ein bisschen an die Leichtathletik-WM erinnert, wo auch Malaika Mihambo am letzten Wettkampftag, glaube ich, Weitsprung-Gold geholt hat, oder? Hm. Und dann ja, war so die Bilanz irgendwie doch nicht so schlimm, weil doch die eine goldene da war. Aber im Rudern läuft es überhaupt nicht so, wie man das aus deutscher Sicht gewohnt ist. Volleyball-WM der Damen, ein guter Auftakt gegen Bulgarien war das gestern. Dann im ersten Gruppenspiel. Die Tischtennis-Mannschaftsweltmeisterschaft beginnt bald in Chengdu in China und die deutsche Mannschaft muss sehr, sehr früh anreisen, ist glaube ich auch schon auf dem Weg, weil die Quarantänebestimmungen in China natürlich deutlich schärfer sind, als das in Europa oder generell in anderen Nationen auf dieser Welt noch der Fall ist. Also auf der einen Seite fragwürdig, diese Austragung da jetzt, aber ich hoffe, es geht alles gut. Es gibt, glaube ich, auch einige Teams, die gar nicht dabei sein werden. Mal gucken, was die deutsche Mannschaft da dann auf die Platte bringt. Das sind ja noch ein paar Tage hin, bis das wirklich losgeht. Und zum Skispringen kommen wir nachher noch, Benni. Sommercompris wird ja ein Thema sein in Hinsenbach. Aber es gibt noch zwei kleine News, die wir vor der Pause ansprechen wollen. Zum einen, dass ja die Energiekrise vielleicht auch Auswirkungen auf den Wintersportkalender hat. Und zweitens, was die NOKO, die nordische Kombination, vielleicht in Zukunft doch noch zu Olympia bringen kann.
Ja, ganz genau.
Oder bei Olympischen Spielen halten kann, sollte man eher sagen.
Ja, richtig. Und über Letzteres haben wir ja auch schon mal vor einigen Wochen berichtet, dass der IOC gesagt hat, dass die IOC gesagt hat, ja, das IOC, genau, IOC. Ja, sorry.
Jetzt haben wir alle Artikel durch.
Dass, die Frauenkombi, die frauennordische Kombi bei den Winterspielen 2026 dann tatsächlich auch nicht dabei sein wird. Was natürlich generell für die Sportart ein großer Schock war, weil dann macht sich natürlich auch die FIS Gedanken darüber, inwiefern hat generell der Sport eigentlich Zukunft. Und da versucht jetzt die FIS alles Mögliche zu tun, um die Sportart attraktiver zu machen. Und da haben sie so ein paar Faktoren eingebracht, die in den nächsten Jahren helfen sollen, ab der Saison 2023/24, um den Sport attraktiver zu machen. Also viele Reformen sollen da fallen. Unter anderem, Massenstarts, Mixed-Team-Events und Supersprints eingeführt werden sollen. Supersprints werden ja jetzt auch im Biathlon unter anderem ab diesem Jahr schon eingeführt. Da gab es ja jetzt schon bei den Sommerweltmeisterschaften die Möglichkeit, das zu betrachten. Und ich empfand es als sehr spannend. Ist halt ein bisschen kürzer, ein bisschen kompakter. Dementsprechend hält es die Spannung ziemlich lange oben. Bin gespannt, wie das bei der nordischen Kombi sein soll. Zudem sollen natürlich attraktivere Zeiten für die Wettbewerbe eingeführt werden, was auch schwierig sein wird, weil um die Mittagszeit rum zum Beispiel er meistens Biathlon stattfindet und gegen Abend bzw. Spätnachmittag ja meistens die Skisprung-Events sind. Das heißt, du wirst so oder so in Konflikt mit anderen großen Sportarten geraten, die dann natürlich wieder die Sendezeiten runterziehen würden. Und es soll tatsächlich Kooperation zwischen den Nationen geben. Das heißt, gerade kleinere Nationen sollen von den großen nordischen Kombinierern unterstützt werden, um da auch die Infrastruktur zu verbessern und auch natürlich die Sportler in das Training von den Top-Nationen mit einzubeziehen, was ich erstmal vielleicht als wichtigsten Punkt sogar erachte. Weil das ist, glaube ich, auch das große Problem immer noch, dass es natürlich so vier Nationen gibt, die auch in der Breite durchaus konkurrenzfähig sind. Aber gerade die Breite der Nationen, die lässt noch zu wünschen übrig, gerade in der nordischen Kombi.
Ja, genau. Mich verwundert so ein bisschen diese Idee, neue Wettkampfformate wieder einzuführen, weil die FIS sich damit auf eigene Ideen rückberuft. Wir hatten, ich glaube, so 2011 und 2013 gab es mal so neue Wettkampfformate, die unter anderem Lillehammer ausprobiert worden sind und total in die Hose gegangen sind. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Penalty Races waren, irgendwelche Kurzstaffeln, erinnere ich mich dann noch. Ja. Ich weiß gar nicht, was das genau war. Und glaube ich auch so um 2008 wurden ja ganz viele Wettkampfformate in der nordischen Kombination abgeschafft. Wir hatten ja lange Sprints, wir hatten Massenstarts, wo ja zuerst dann gelaufen wurde und anschließend gesprungen wurde, also komplett die Gundersen-Methode umgedreht wurde. Und dann hat man alles vereinfacht im Sinne, alle Wettkämpfe, außer jetzt zum Beispiel das Triple oder Ruka-Eröffnung, sind dann Springen, Einsprung und 10 Kilometer. Jetzt geht man den Weg wieder zurück und versucht, da neue Wettkampfformate zu etablieren, die ja vielleicht auch in anderen Sportarten gut funktionieren. ich kann verstehen, dass es jetzt der einzig gangbare Weg ist, um das Ganze noch rumzureißen, aber gleichzeitig wundert es mich dann, dass man so vor 10 und 15 Jahren eben gleiche Entwicklung eben rückgängig gemacht hat. Also ich bin gespannt, was daraus wird und diese Saison betrifft das ja sowieso noch nicht. Das wird erstmal spannend, ob das überhaupt so in Kraft tritt. Und zu dieser Saison, ich hatte es eben schon angedeutet, muss man ja auch sehen, ob wir überhaupt alle Wettkämpfe so sehen können, wie wir sie sehen werden. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass einige Kunstschneeerzeugnisse verboten sind oder aus energiespartmäßigen Gründen das nicht der Fall sein wird, dass man Wasser und Energie spart und dann könnten auch einige Wintersportveranstaltungen drunter leiden.
Ja, absolut. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was uns schon diesen Winter definitiv betreffen wird. Und das ist eben die Sache. Natürlich muss man an irgendeiner Ecke in dem Fall einsparen. Und was ist besonders im Wintersport eben sehr energiereich? Natürlich der Kunstschnee, der auch ständig natürlich gekühlt werden muss, der irgendwo ja liegen muss bei bestimmten Temperaturen so lange. Und das ist eine Sache, die uns, glaube ich, durch den Winter verfolgen wird. Ob das vielleicht sogar zur Absage von bestimmten Wettkämpfen führen wird, weil vor Ort einfach zu wenig Schnee ist und keine Möglichkeit da ist, Kunstschnee zu erschaffen.
Wird ziemlich sicher passieren.
Was ja. Ziemlich sicher passieren wird. Ich gucke da nur auf letzten Winter, bei dem es schon genug Wintersport-Events gab, genug Weltcups im Skispringen oder auch beim Biathlon, bei dem, zu einem Großteil eigentlich von Kunstschnee der Wettkampf ausgeführt wurde.
Weißes Band auf grüner Wiese.
Ja, das ist einfach sehr befremdlich, muss ich auch sagen. Aber dass dann tatsächlich vielleicht auch große Teile des Weltcup-Kalenders ausfallen können oder spontan einfach eine Alternative gefunden werden muss, das wird sehr spannend zu betrachten sein. Und vielleicht werden dann auch tatsächlich die Wintersport-Wochenenden ein wenig ausgedünnter.
Ja. Das ist gut möglich. Wir sind gespannt, was der Winter bringt. Wir sind natürlich dann auch da jeden Montag und vielleicht noch mit der einen oder anderen Sonderfolge. Wir sind da schon mitten in der Planung. Unter anderem sind wir bei der Vierschanzentournee dabei. Also da kommt einiges auf euch zu. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und falls zu wenig Schnee liegt, dann guckt ihr eben mehr unsere Sonderfolgen oder hört die Sonderfolgen an. Das ist ja sicherlich auch eine ganz nette Alternative. Bei uns geht es jetzt nach der Pause weiter mit Darts, Radsport, HBL, BBL, Eishockey und vielem anderen mehr, was im nächsten Take Thema sein wird. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Darts European Tour. Und Elmar Pauke durfte mal bei DAZN einen neuen Darter kommentieren. Das hatten wir ja schon ein paar Wochen nicht mehr. Benny, was gab es für ein Darts-Turnier und wie lief das? Ich glaube, für die Deutschen gar nicht so schlecht.
Nee, definitiv nicht. Denn wir hatten zwei Deutschen tatsächlich in einem Viertelfinale. Ich meine, das müsste auch das erste Mal auf der European Tour gewesen sein, dass zwei Deutsche in einem Viertelfinale auf der European Tour standen. Wir hatten natürlich schon einen Sieger mit Max Hopp 2017 in Saarbrücken. Aber der stand eben alleine im Finale und war auch der einzige Viertelfinalist in dem Fall. Wir hatten aber Gabriel Clemens und Martin Schindler im Viertelfinale. Beide auch mit durchaus guten Runs. Beide waren ja als Zweitrundenspieler gesetzt, da sie in die Top 16 der Pro Tour Out of Merit gerückt sind, weil es wieder einige Ausfälle gab, unter anderem Gerwin Price, der übrigens aus der Pro Tour Out of Merit jetzt aus den Top 16 rausgefallen ist. Und da jetzt nur noch ein European Tour Turnier in diesem Jahr ist, in Gibraltar oder auf Gibraltar,
In Gibraltar. Keine Insel.
Okay. Wird es wahrscheinlich der Fall sein, dass er zu den ersten European Tour Turnieren in der kommenden Saison nicht als gesetzter Spieler antritt und das als Nummer 1 der Welt, als lange Zeit Nummer 1 der Welt. Das ist auf jeden Fall zeigt erstmal da, zeigt erstmal, dass er auf jeden Fall bei vielen European Tour Turnieren nicht am Start war. Ich glaube, bei 4 von 14 hat er teilgenommen in diesem Jahr. Da vernachlässigt er ordentlich was. Aber sei es drum. Wir gucken jetzt kurz auf die Ergebnisse. Am Ende war es durchaus ein überraschendes Finale, denn ja, Peter Wright und Michael van Gerven, also natürlich zwei Top-Favoriten auch in Belgien bei den Belgian Darts Open, sind bereits in ihrem ersten Spiel in der zweiten Runde ausgeschieden. Zum einen, ja, Michael van Gerven mit 4-6 gegen den Home Nation Qualifier, so gesehen, Kim Heibrechts mit 4-6. Heibrechts, der übrigens mit dem Sieg auch nochmal seinen Platz bei den Grand Prix gefestigt hat, der ja am Montag bereits nächste Woche beginnt. Gewinnt hier gegen Van Gerven mit einem schönen 134er Checkout zum Sieg, und auch Peter Wright sucht weiter nach seiner Konstanz. Der verliert hier gegen einen jungen niederländischen Qualifier, Niels Sonneveld, mit 5-6. Das Finale bestritten dann am Ende Dave Chisnall gegen Andrew Gilding. 8-6 gewann das Dave Chisnall am Ende. Sein erster Sieg seit 2019 auf der European Tour. Und da auch interessant, dass Chisnall im Halbfinale bei seinem 7-4-Sieg gegen Danny Noppert zwischenzeitlich den 110er Average spielte und tatsächlich auch einen neuen Data warf, auch den ersten seit 2019. Und wer war das damals? Auch Dave Chisnall. Also da ist er. Der typische Flow-Spieler, darunter kann man ihn, glaube ich, zählen. Und Andrew Gilding, der dieses Jahr auch wie so ein Phönix aus der Asche kommt, letzten Jahr erst wieder die Tourcard geholt, steht jetzt zum ersten Mal in einem Finale auf der European Tour sichert sich damit auch einen Platz, erstens bei der Europameisterschaft und auch beim Grand Prix, da wird er auch sicher dabei sein. Was da auch ganz interessant ist, wie gesagt, nächste Woche Montag beginnt der Grand Prix, auch zwei Deutsche am Start, Martin Schindler und Gabriel Clemens, auch das ist historisch übrigens. Und Clemens hat durch seinen Viertelfinaleinzug übrigens tatsächlich auch seinen Platz bei der Europameisterschaft erreicht. Das heißt, er ist jetzt gerade, glaube ich, Platz 25, 26 in den Rankings für die EM. Und das heißt, also die Top 32 qualifizieren sich dafür. Bei einem Turnier noch auf der Liste sollte das jetzt schon reichen, auch wenn er natürlich in Gibraltar auch am Start sein wird.
Genau. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass Michael van Gerven ja doch irgendwie nicht mehr so der ganz Alte ist. Er hatte ja dieses Jahr schon einige Erfolge eingefahren. Aber so ganz diese Prime-Form wird er wohl doch nicht mehr erreichen, dass er jetzt irgendwie ein komplettes Jahr tot dominiert, oder?
Ja, ich glaube, davon müssen wir generell Abschied nehmen. Ich glaube, das wird jetzt erstmal nicht der Fall sein, dass da irgendein Spieler wieder so ein Jahr dominiert wie damals, wie 2014, 2016 oder so. Van Gerven unter anderem, der dann vielleicht, an die 30 Turniere in einem Jahr gewinnt. Dafür ist die Breite, glaube ich, zu stark geworden. Das haben wir auch dieses Jahr wieder gesehen. Das sieht man auch an den Major Champions in diesem Jahr bisher. Klar hat Michael van Gerven unter anderem das Matchplay gewonnen. Aber es war ja so gesehen das einzige Major, was er in diesem Jahr für sich entscheiden konnte bisher. Dementsprechend, diese Zeiten sind einfach vorbei, und das finde ich auch gut so.
Genau, wir reden ganz viel über Generationswechsel, das in gewisser Weise auch. Radsport ist aber genauso betroffen wie zum Beispiel der Dartsport auch. Wir haben da ganz viele junge Talente, die den Altetablierten da um die Köpfe und Ohren und Räder fahren, wie auch immer. Wir hatten alle Grand Tours dieses Jahr ja schon gesehen, also Giro, Tour de France und Vuelta de España, und haben im Moment die Radsport-WM in Australien. Da können wir von der zweiten Woche berichten, dass die Straßenradrennen stattgefunden haben und es durchaus skurrile Schlagzeilen gegeben hat. Wir beginnen mit den sportlichen Aspekten. Remco Evenepoel, der Dominator der zweiten Jahreshälfte im Radsport, hatte ja unter anderem schon den ein oder anderen Frühjahrsklassiker gewonnen, aber auch eben die Vuelta, gewinnt mit einem Solo Zieleinlauf 2 Minuten 21 vor Christoph Laporte und Michael Matthews die Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften und wird somit nächstes Jahr im Regenbogen-Trikot des Weltmeisters an den Start gehen in den Straßenrennen. Es ist zudem, ähnlich wie bei der Vuelta, der erste belgische Titel seit langem, nicht ganz so lange her wie bei der Vuelta. Philippe Gilbert 2012 war der letzte belgische Weltmeister im Straßenradsport. Evenepoel hatte auch schon Einzelzeitfahren schon Bronze geholt, also durchaus erfolgreiche zweite Jahreshälfte für ihn. Emil Herzog wurde aus deutscher Sicht gesprochen Jugendweltmeister, sehr, sehr erfreulich, dass wir da auch einen jugendlichen Fahrer dabei haben. Im Herrenrennen des großen Feldes waren die Deutschen nicht ganz so vertreten, da haben auch unter anderem der ein oder andere Sturz reingespielt. Und die Schlagzeile, die so ein bisschen befremdlich ist, ist Matthew van der Poel. Der ist zwar im Straßenradrennen noch am Start gewesen, ich glaube nach 35 Kilometern allerdings dann raus aus dem Rennen, weil er am Abend zuvor festgenommen wurde. Er hatte zwei Kinder, die an seiner Hoteltür geklopft haben, wohl verletzt, war dann wegen Körperverletzungen angeklagt worden, auch festgenommen worden und am Sonntagvormittag des Rennens dann gegen Kaution wieder freigekommen. Das ist auf jeden Fall bemerkens- und erwähnenswert. Bei den Damen, das ist noch übrig, natürlich, wie sollte es anders sein, Annemiek van Vleuten aus den Niederlanden siegreich. Liane Lippert, die Deutsche, 24 Jahre, belegt den 4. Platz und schrammt ganz knapp an einer Medaille vorbei. Das ist schade, aber sicherlich, van Vleuten kann ja auch nicht mehr ganz so viel fahren. Die ist ja mindestens mal 10 Jahre älter als die Deutsche. Also vielleicht geht dann in den nächsten Jahren noch was. Liane Lippert ja dieses Jahr auch in bestechender Form gewesen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Ligen in Handball, Eishockey und Basketball. Wir beginnen im Handball, würde ich sagen.
Ja, ganz genau. Auch da nimmt ja die Saison langsam Fahrt auf. Wir sind an diesem Wochenende schon am 5. Spieltag angekommen. Und ja, zum einen hatten wir mal wieder an einem Spieltag im Handball 3 Unentschieden. Und zum anderen hatten wir einige deutliche Siege. Und das direkt am 22.09. Denn da gewannen unter anderem die Füchse Berlin mit 37-26 gegen den Aufsteiger aus Hamm. Gummersbach weiter ganz stark dabei als Aufsteiger, 29-24 Jawohl. Hieß es da gegen Stuttgart, da kommst du auch gar nicht raus aus deinem Schwärmen. Und der HSV Handball, das freut mich ehrlich gesagt besonders, dass das Team so langsam wieder in das obere Tabellendrittel der besten Teams aus Deutschland startet. Die gewinnen mit 33-23 gegen den Bergischen HC. Und wenn ich von Unentschieden...
Ja, unerwartet deutlich.
Ja. Genau, also der Tag war auf jeden Fall sehr deutlich. Und wenn man dann auf die hessischen Teams guckt, die MT holt nur einen Punkt gegen Erlangen. Gegen solche Teams muss man eben tatsächlich versuchen, die Siege zu holen. Gerade wenn man immer eigentlich mit dem Ziel oberes Tabellendrittel in die Saison geht oder zumindest obere Tabellenhälfte, sind solche Siege vielleicht auch doch sehr wichtig.
Und auch den Kader und die Finanzen dafür aufbringt, ja, muss man vielleicht auch dazu sagen, weil wir sind natürlich mit der nordhessischen Brille ausgestattet. Was Handball Deutschland über Melsungen denkt, ist ja zum Teil schon fast mit Leipzig im Fußball zu vergleichen. Also es ist schon erstaunlich, dass da die Leistung nicht auf die Platte kommt.
Ja, das stimmt, absolut. Und wenn da besteht natürlich auch immer die Gefahr, da hat man jetzt auch schon öfter drüber geredet, zumindest hört man das in Nordhessen, dass inwiefern das mit dem Investor dann auch langfristig so weitergeht und was passiert, wenn er weg ist. Aber das ist ein anderes Thema, denn auch das andere hessische Team, eher Mittelhessen natürlich, Wetzlar, holt einen Punkt gegen Göppingen mit 25-25. Im Topspiel am 24., also am Samstag, gewinnen die Rhein-Neckar-Löwen gegen auch noch die Ungeschlagenen bis dahin, Flensburg, mit 28-27. Das heißt, die Rhein-Neckar-Löwen bleiben bei 5 Spielen immer noch ungeschlagen und bei 5 Siegen. Ebenso Magdeburg, 39-25 heißt da der Sieg gegen Minden, auch eine klare Vorstellung. Und der THW Kiel gewinnt mit 29-27 gegen Hannover Burgdorf.
Genau, das sind so die Ergebnisse. In der Tabelle sieht das jetzt so aus, dass wir Kiel vor den Rhein-Neckar-Löwen und Magdeburg haben. Alle drei noch ohne Niederlage. Dahinter Berlin, Erlangen, Gummersbach auf Platz 6. Vielleicht schnuppert man da schon an Europa, wer weiß. Wir hatten ein Spiel vom 6. Spieltag, das wurde auch schon letzte Woche ausgetragen. Das war Leipzig gegen Erlangen, da konnte sich Leipzig durchsetzen. Und an diesem Spieltag haben wir dann unter anderem solche Partien wie am Samstag 18:30 einzige Partie Flensburg gegen SC Magdeburg und Nordderby am Sonntag Kiel gegen HSV. Also da steht einiges auf dem Programm, auch diese Woche im Handball. Wir bleiben natürlich auch da auf dem Laufenden. Die DEL ist übrigens auch schon wieder losgegangen. Das hatten wir so ein bisschen außen vor gelassen, weil auch doch viel los ist. Vierter Spieltag auch da schon begonnen und zum größten Teil durchgeführt. Berlin gegen Ingolstadt noch mit einem Spiel weniger. Und auch Bietigheim noch nur mit drei Spielen. Eisbären Berlin gegen Löwen Frankfurt zum Beispiel 5-4 in Overtime, also auch in der DEL hat die reguläre Saison begonnen. Da werden wir also auch zwischendurch immer mal drauf blicken. Und auch die BBL, Benni, der Basketball-Hype der Europameisterschaft ist ja noch gar nicht so lange her. Auch die BBL startet an diesem Wochenende wieder. Alba Berlin und FC Bayern Basketball sicherlich mit den Favoritenrollen in diesem Fall. Und auch da wird es wieder spannend, wer da ins Playoff kommt und wer nicht.
Ja, absolut. Und da geht jetzt auch langsam, unter anderem das Qualifikationsturnier übrigens für diese europäischen Wettbewerbe los, in die übrigens auch Göttingen reinstartet. Ich glaube, das Viertelfinale wird jetzt die Woche gespielt. Ich weiß gerade leider nicht, gegen welches Team, aber auch da werden wir natürlich unseren Blick drauf richten. Das Eröffnungsspiel des Jahres wird Alba Berlin gegen die Towers Hamburg sein, am 28.09. schon. Also diese Woche geht es los, übermorgen, um genauer zu sein. Und natürlich bei der BBL ist es immer so eine Sache. Da wird der Spieltag immer so ein bisschen gezogen, beziehungsweise man kann es ganz schwer in Spieltage einteilen, die Saison, finde ich, weil sich das alles über eine Woche auch gerne mal zerstückelt. Dennoch werden wir dann natürlich euch auch auf dem Laufenden halten und nächste Woche dann über die ersten Ergebnisse da berichten.
Genau, so sieht's aus. In der nächsten, im nächsten Abschnitt des heutigen Podcasts haben wir dann noch den dritten NFL-Spieltag. Die News aus der Formel 1, da gibt's so ein paar Fahrerwechsel kurz vor dem Singapur-Grand Prix, die sich für nächstes Jahr schon andeuten. Und natürlich den Sommer-Grand Prix im Skispringen, der in Hinzenbach stattgefunden hat, bevor wir uns dann im letzten Teil wie immer noch dem Fußball widmen. Bis gleich.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem dritten Spieltag der National Football League in den USA. NFL steht wieder auf dem Programm und auch am Wochenende waren wir fleißig dabei und haben einige Spiele gesehen. Und ich denke, Benny, du beginnst mit dem Nachtspiel von Freitag, Cleveland Browns gegen Pittsburgh Steelers.
Ja, genau, da bleibt es ja dabei, dass man beide Teams noch ein bisschen schwer einschätzen konnte. Die Steelers mit einer starken Defense insgesamt, kann man glaube ich sagen, verloren dann am Ende aber doch ein bisschen unglücklich, aber auch verdient gegen die Browns mit 17-29. Ja, da bleibe ich weiter dabei, dass ein guter Quarterback bei den Steelers einfach fehlt. Trubisky ist mal Tag, mal Nacht, da kann sich nie entscheiden, in welche Richtung es gehen soll bei ihm. Mal absolute Weltklasse und mal kaum NFL-tauglich, finde ich. Das hat man auch in diesem Spiel wieder gesehen. Einige gute Passes dabei, aber dann auch wieder so ziemlich lächerliche Fehler. Aber sei es drum, wir gucken dann vielleicht eher auf die Top-Spiele. Unter anderem das Spiel dieses Wochenendes, kann man glaube ich sagen, Dolphins gegen Bills. Das Top-Spiel, beide noch zu diesem Zeitpunkt ohne Niederlage gewesen. Am Ende gewannen die Dolphins mit 21-19, auch etwas kurios, denn gegen Ende waren dann die Bills noch in der Offense. Ja, die Dolphins waren in der Endzone, hatten dann, glaube ich, einen Kick. Und der Kicker von den Dolphins schießt da seinen eigenen Spieler an, weshalb es zu einem Punt kommt. Und in der eigenen Endzone, so gesehen, die Bills noch mal in Ballbesitz kamen. Ganz kuriose Sache, deswegen wurde es am Ende nochmal eng, aber die Dolphins gewannen dann am Ende mit 21-19 gegen die Bills. Ansonsten natürlich für uns Deutsche nochmal ganz interessant mit Amon-Ra St. Brown, der mit den Lions leider verloren hat, obwohl es durchaus ja, gut mittendrin aussah. Ich meine, man führte 14-0 nach dem ersten Quarter und auch St. Brown zeigte wieder einige gute Szenen, auch wenn es diesmal kein Touchdown war. Dann aber mittendrin auch so eine kleine Schrecksekunde, weil er verletzt vom Platz humpelte, wurde dann aber wieder eingewechselt. Ich machte mir da schon so ein bisschen Sorgen, weil hat durchaus Spaß gemacht ja in diesem Jahr und gilt ja auch als einer der Top-Youngsters. Hat er, glaube ich, in den ersten beiden Spielen auch schon ganz, ganz gut bewiesen, dass es da nur in eine Richtung geht und das ist bergauf. Gegen die Vikings kann man dann aber auch durchaus mal verlieren, 24-28. Wie geht's sonst noch aus? Die Ravens gewinnen 37-26 gegen die Patriots. Auch bei den Patriots läuft es noch nicht. 1-2 steht es da momentan bei der Spielbilanz. Ansonsten, die Bengals gewinnen 27-12 gegen die Jets. Die Seahawks verlieren 23-27 gegen die Falcons. Rams holen ihren zweiten Saisonsieg mit 20-12 gegen die Cardinals als Titelverteidiger natürlich. Und gestern Nacht natürlich das Duell der Top-Quarterbacks, Rodgers gegen Brady, entschied am Ende Rodgers für sich mit den Packers. 14-12, nicht sonderlich ein High-Scoring-Game, sehr kompakt, sehr schwer zu bespielen, beide Teams ja. Am Ende ja beide jetzt aber mit einer Bilanz von 2-1 siegen, genau.
Genau, also so leichte Tendenzen lassen sich abzeichnen, aber wie immer ist noch alles möglich. Wir drücken St. Brown natürlich, oder beiden St. Browns, muss man ja sagen. Der Bruder ist ja nicht minder erfolgreich im Moment. Die Daumen, ich denke, das wird eine richtig schöne Schlagzeile am Ende der Saison und ich bin gespannt, wohin die Reise für die beiden noch gehen kann. Das letzte Spiel an diesem Spieltag, das noch aussteht, ist dann Giants gegen Cowboys heute Nacht. Und damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema angekommen, die Formel 1. Ich mache es recht kurz, weil es fand ja kein Rennwochenende statt, bevor wir uns dann gleich dem Skispringen widmen werden. Der Rennkalender für nächstes Jahr ist bestätigt. Shanghai kehrt zurück nach langer Pause, unter anderem Corona-bedingt. Las Vegas wird das erste Mal dabei sein. Ein Formel-1-Rennen direkt am Strip. Und das erste Mal seit dem Parkplatzrennen vom Caesars Palace in den 80er Jahren. Mal sehen, wie das wird. Es wird vor allem das erste Samstagsrennen der Formel-1-Geschichte werden. Monaco hat lange gewackelt im Kalender. Frankreich ist rausgeflogen. Monaco wird aber auch nächstes Jahr dabei sein. Und was Frankreich und Belgien angeht, so ist man im Moment wohl auf einem Tendenzkurs, dass man sich da abwechseln wird. Generell müssen wir uns, glaube ich, im Formel-1-Kalender, der das erste Mal 24 Rennen umfassen wird, auf Rotationen einstellen, also dass sich Länder verschiedene abwechseln jedes Jahr. Vielleicht kommt Deutschland irgendwann noch mit in die Rotation. Stefano Domenicali ist ja darauf erpicht und würde gerne in Deutschland wieder zurück in den Rennkalender holen, aber ja, im Vergleich zu anderen Nationen ist das bei uns mit der finanziellen, mit den finanziellen Verhältnissen eben nicht ganz so wie zum Beispiel im arabischen Raum, wo ja auch genug Rennen stattfinden werden. Katar wird das erste Mal fest eingeplant dabei sein. Also es sind gewisse Tendenzen anzuerkennen und dahin zu nehmen, weil man kann irgendwie dann doch nichts gegen das große Geld machen, dem auch die Formel 1 natürlich verfallen ist. Zu den Fahrer-News können wir sagen, Yuki Tsunoda wird auch nächstes Jahr bei AlphaTauri fahren. Da gab es sicherlich auch Stimmen, die das nicht erwartet hätten. Und Nicolas Latifi wird nicht zuletzt dank des guten Auftritts von Nyck de Vries in Monza, wo er ja für Albon eingesprungen ist, nächstes Jahr nicht bei Williams fahren. Da kann man also gespannt sein, wie sich die restlichen Cockpits bei Haas und bei Williams noch füllen werden. Und an diesem Wochenende steht das erste Mal seit 2 Jahren wieder der große Preis von Singapur auf dem Programm. Das erste Nachtrennen der Formel-1-Geschichte, erstmalig 2008 ausgetragen, wird also endlich mal wieder stattfinden. Und vielleicht ist es eine der letzten Chancen für Sebastian Vettel in seiner Formel-1-Karriere, nochmal einen gescheiten Platz einzufahren, weil die Strecke liegt ihm eigentlich wirklich. Und ich hoffe sehr, dass wir da nochmal ein richtig erfreuliches Ergebnis aus seiner Sicht haben. Das würde mich und sicherlich auch noch den ein oder anderen Formel-1-Fan von mir abgesehen sehr freuen.
Ja, absolut. Also man kann es ihm ja gegen Ende dann wirklich einfach nur noch gönnen. Und da stimme ich dir auf jeden Fall absolut zu.
Genau, damit sind wir beim Skispringen angekommen. Wir hatten einen Continental-Cup in Klingenthal oder 2 sogar, glaube ich, bevor es dann da nächste Woche mit dem Grand Prix losgeht. Wir können, oder Benny kann vielleicht kurz in 2 Sätzen zusammenfassen, was da so abgeht, denn da war das Personal ja nicht ganz so schlecht besetzt, bevor wir dann zum einzigen Sommer-Grand Prix in Hinsenbach kommen.
Ja, ganz genau. Also bei den Conti-Cups war es vor allem natürlich die zweite Garde, die sich da beweisen konnte. Auch viele alte Namen, die man natürlich durchaus kennt, und auch viele jüngere Springer, auch aus deutscher Sicht, waren dabei. Wir gehen erstmal direkt nach Klingenthal, wie du schon richtig sagtest. Unter anderem hatte natürlich Michael Heiberg ein hervorragendes Wochenende. Einmal Zweiter, einmal Erster geworden. Der will natürlich auch wieder regelmäßig zum Top-Team, zum Weltcup-Team dazustoßen. Deswegen, da sieht es auf jeden Fall sehr gut aus. Ansonsten kann man, glaube ich, daraus mitnehmen, dass gerade die norwegische zweite Garde durchaus erfolgreich war. Zum Beispiel Sondre Ringen wird im ersten Conti Cup des Wochenendes Erster, im zweiten Zweiter, auch da lief es sehr gut. Anders Fannemehl, wer kennt ihn denn eigentlich nicht?
Lebt noch.
Er lebt noch und er funktioniert auch durchaus noch. Ich meine, einmal Vierter geworden, beim anderen Mal immerhin auf dem Podium auf Rang 3. Christopher Eriksen Sundal als Norweger einmal auf dem 3. Rang gewesen, Benjamin Østvold in den Top 10 gewesen und, also viele norwegische Namen dabei, die auf sich aufmerksam machen konnten. Philipp Aschenwald war übrigens nicht in Hinsenbach dabei, sondern in Klingenthal, auch eine interessante Sache. Aus deutscher Sicht Luca Roth dabei, Justin Lissow beide mal in den Top 15 gewesen, Philipp Raimund unter den Top 20 gewesen und auch Namen wie Martin Hammann, der leider nicht so richtig reinkam an diesem Wochenende, der ja auch schon ein Jahr im Weltcup teilnehmen durfte. Simon Spivock war dabei, ich will nur mal die Namen vorlesen, vielleicht sollte man sich die ja mal aufschreiben. Simon Steinbeißer war dabei, der auch ein paar Punkte im Conti Cup holen konnte. David Ziegel kennt man, Erik Fuchs, Luca Geier, Yannick Feist, Finn Braun, Adrian Tittel, Ben Bayer, also viele Deutsche dabei gewesen, was natürlich toll ist, dass die sich auch auf einer höheren Ebene mal zeigen können.
Genau, dann kommen wir zum Sommer-Grand Prix in Hinsenbach. Da waren deutlich mehr Leute als in Rasenow noch am Start in der Qualifikation. 54 an der Zahl, ein Ukrainer und ein Kasache, Sabizan Muminov, nicht qualifiziert. Unter anderem Ryoyo Kobayashi wegen Anzugs disqualifiziert, also 2 nicht dabei. Und ansonsten, ja, schon recht gut besetzt. Renni Kaido, der japanische Neuempor-Kömmling, 33. in der Qualifikation. Aber auch da hatten wir durchaus neue Namen. Markus Upic aus Österreich oder Kaspar Juroschek aus Polen. durchaus Namen, die in der Qualifikation noch durchaus fremd gewirkt haben. Am einzigen Wettbewerb am Sonntag allerdings war es dann ja der Sommerkönig der letzten Jahre, David Kubacki, der den Sieg für sich behaupten konnte und auch mit fast 20 Punkten Vorsprung vor Ancel Lanisek diesen einfahren konnte. Manuel Fettner auf Platz 3, Andreas Wellinger auf Platz 4. Dahinter Renny Kaido, Wladimir Sokrawski, Karl Geiger, Paweł Wozzeck, Kaspar Juroszek aus Polen, Naoki Nakamura. Also das sind wirklich interessante Top 10 und mal gucken, was da für den nächsten Winter übrig bleibt. Dahinter Schofenik, Kraft, Hörl und ein ja als österreichisches Dreigestirn, Deschwanden auf 14 und die weiteren Deutschen, Laie 15, Pius Paschke auf Platz 17, Konstantin Schmid auf Platz 18. Und doch, das waren alle Deutsche tatsächlich, alle Deutsche im zweiten Durchgang, außer Emanuel Schmiede, denn der wurde im Wettkampf auch wegen des Suits disqualifiziert. Also sicherlich sehr interessante Ergebnisse. Die Gesamtwertung des Sommercompris ist nicht sehr aussagekräftig, weil der beste Springer, der alle 5 Springen bisher mit absolviert hat, ist auf Platz 20. Ihr könnt euch also denken, diejenigen, die richtig abliefern, haben nicht alle Springen absolviert. Also da auf dem Papier Kubacki vor Fettner und Stoch, aber naja, die Sommerkrone ist gering aussagekräftig für den Winter. Und am kommenden Sonntag, den 2. Oktober, haben wir noch das letzte Springen der Herren in Klingenthal. Die Damen sind dann, glaube ich, auch nochmal dabei. Also, es bleibt spannend.
Ja, und ein Name, den ich jetzt nur nochmal in den Ring werfen will, weil wir den tatsächlich am Berg Isel in Innsbruck live ein paar Trainingssprünge gesehen von ihm haben.
Kollege Bachlinger.
Kollege Bachlinger, richtig. Niklas Bachlinger, der Jugendweltmeister, glaube ich.
Jugendweltmeister. Ja. Zakopane Weltmeister
geworden. Holt zwar keine Punkte im Sommer Grand Prix, aber wird 31. direkt hinter Roman Kudelka. Also den überhaupt erstmal in einer Liste mit Kudelka zu sehen, finde ich erstmal angenehm. Bleiben natürlich auch da dran, weil da haben wir ihn zum ersten Mal springen sehen in Innsbruck bei einigen Trainingssprüngen. Und dann ist natürlich besonders interessant, wie der sich wohl so in der kommenden Saison vielleicht auch im Weltcup mal präsentieren kann.
Genau, also haben wir wirklich Names to watch. Natürlich rennt der Nikaido, der Fünfter ist in der Super Grand Prix, wollte ich schon sagen. Klingt fast schon wie ein Darts-Turnier. In der Sommer Grand Prix-Wertung auf Platz 5, direkt vor Karl Geiger und Gregor Deschwanden und Olympiasieger Andreas Wellinger. Also es bleibt spannend im Skispringen. Wir bleiben dran, was der Wintersport so macht in den kommenden Wochen und Monaten, wie versprochen. @onthepitch_bot bei Twitter und bei Instagram. Bleibt da gerne up to date, gebt Sterne bei Spotify, wir werden dann bekannt geben, falls es was an Sonderfolgen gibt. Ich kann versprechen, da ist sicherlich einiges geplant und wir hören uns gleich noch kurz wieder mit dem Fußball.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück mit dem Fußball, der uns heute nicht ganz so viel Zeit kosten soll, denn die Länderspielpause ist ja doch mal eine ganz nette Erholung, mal vom Bundesliga-Stress Abstand zu nehmen, auch wenn die Länderspiele ja durchaus spannend sind und die Nations League ja trotz ihres fragwürdigen Modus interessante Entscheidungen birgt. Wir kommen auf die deutsche Gruppe gleich zu sprechen. Gruppensieger in Liga A sind Kroatien, Portugal, Ungarn und Niederlande, die sich also dann wahrscheinlich ins Finalturnier begeben werden. Ohne jetzt auf jedes einzelne Ergebnis zu sprechen zu kommen, der andere Nationen, Frankreich unter anderem erfolgreich gegen Österreich gewesen und gegen Dänemark verloren, konnten sich aber vor dem Abstieg noch retten, wie ich das mitbekommen habe, blicken wir vielleicht auf der Einfachheit halber auf das, was in Liga A Gruppe 3 passiert ist. Und da kann man sagen, Ungarn, Italien, Deutschland, England jetzt in der Tabelle, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, absolut. Und wer hätte da gedacht, in so einer Todesgruppe, dass Ungarn tatsächlich in die Endrunde kommt, in dieses Finalturnier, wie man ja so schön sagt. Und ja, dass einem Adam Szolai doch nochmal so hart wehtun kann. Ich meine, Szolai, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich glaube auch schon mittlerweile 34, spielt mittlerweile bei Basel. hat seine beste Zeit eigentlich hinter sich und genau der tut dann ja den Deutschen am Freitag weh und der dadurch verliert nicht nur Deutschland sein nächstes Spiel auch bei der Nations League, sondern unter Flick überhaupt sein erstes Spiel.
Genau, auch was heute passiert, ist man natürlich sehr gespannt. Gegen England wird das erste Mal dann God Save the King im Wembley-Stadion erklingen. Bei der Partie gegen Deutschland heute Abend, also gegen England, das Parallelspiel wird dann Ungarn gegen Italien sein, aber ihr könnt euch natürlich auch solche Schmanker wie Gibraltar gegen Georgien geben, da steht nichts im Wege. Vielleicht noch ganz interessant, dass die Färöerinseln zu Hause gegen die Türkei gewonnen haben, dass Ralf Rangnick einen schlechten Start weiterhin legt als Österreich gegen Kroatien verloren, dagegen kann man mal verlieren. Aber durchaus auch interessante Ergebnisse. Also Dänemark, Frankreich hatte ich schon angesprochen, Niederlande, Belgien 1-0, also die WM, die keiner guckt, könnte durchaus interessant werden.
Ja, absolut. Ich meine, wir haben ja auch schon über Prämien jetzt letztens einiges gehört, dass das deutsche Team, falls es Weltmeister werden würde, 400.000? Ich glaube ja, ne?
Ich glaube schon,
pro Person, pro Spieler erhalten würde, als Gruppensieger 50.000. Haben ja schon viele gesagt, ja, Gott sei Dank müssen wir uns diese Fragen nicht stellen. ich bin gespannt auf das Spiel heute Abend gegen England, nicht wegen der Nations League, auch nicht wegen Deutschland, sondern einfach, weil es ein hochklassiges Spiel wird und natürlich auch, weil ich die Hymne der Engländer gespannt betrachten werde, wie viele da vielleicht tatsächlich nochmal falsch mitsingen werden. Ja, ich muss sagen, ich habe das Spiel gegen Ungarn auch nicht gesehen. Es hat mich nicht so richtig betroffen. Ich habe es mal mit dem Schulterzucken dann auch das Ergebnis hingenommen. Es ist mir gerade einfach doch auch ein Stück weit egal.
Ja, das ist eine Beobachtung, die wir bei vielen in der Nationalmannschaft oder gegenüber der Nationalmannschaft sehen. Kann man jetzt sagen, ich tue mir das im Großteil schon auch an, aber ich kann durchaus verstehen, wenn das natürlich, das ist eine zusammengewürfelte Truppe, die wenig Vorbereitungszeit hat und die natürlich dann auch ihre Zeit braucht, um sich gescheit einzuspielen und gegen den Gegner anzukommen. Hansi Flick hat jetzt auch gesagt, ich würde gerne nochmal gegen Ungarn spielen, um wirklich beweisen zu können, dass ich denen was entgegensetzen kann. Dazu würde es nun leider nicht mehr kommen, deswegen sind wir natürlich gespannt, was heute Abend bei rumkommt und blicken vielleicht noch auf 2-3 andere Schlagzeilen. Bevor wir über die Bayern 9 diskutieren, können wir noch sagen, dass Ann-Kathrin Berger zurück ist nach ihrer Krebserkrankung. Die Nummer 3 im deutschen Tor der Frauennationalmannschaft hat ihr Comeback bei Chelsea gefeiert und gleich in der Women's Super League, die jetzt auch bei Sky das erste Mal zu sehen sein wird oder zu sehen ist, gegen Man City gewonnen. Also schön, dass die wieder da ist. Wir haben wieder einmal eine Hodenkrebserkrankung im deutschen Männerfußball. Also ich weiß nicht, was da diese Saison los ist. Wirklich Unglück über Unglück. Wir haben Hoeneß, der sich wieder zu Katar auslässt und Harry Kane-Gerüchte bei Bayern München. Also der Fußball mangelt nie an Schlagzeilen.
Ja, also dass Hoeneß sowieso seinen Platz im Doppelpass, wenn auch nur über die Telefonleitung, reserviert hat, falls er was zu sagen hat oder falls er meint, was zu sagen zu haben. Das war ja vorhin auch schon klar. Ich meine, man denkt da gerne an diese Szene zurück, an die letzte Szene über Katar, als Lukas Vogelsang ihn ein wenig kritisiert hat mit dem Umgang bezüglich Katar. Und
da war er aber tatsächlich da vor Ort. Direkt selber genau, da und war nicht per Telefon
richtig, zugeschaltet. Richtig, aber auch per Telefon war er schon öfter zugeschaltet. Und das dass richtig. Man dann von zu Hause aus, wenn man das Gefühl hat, es hört ja keiner zu, es ist ja über Telefon, dann auch mal wirklich so redet, dass es war desolat, es war unnötig und da kam wieder nichts bei rum. Andreas Rettig hatte ihn, glaube ich, auch mehr souverän seine Argumente selbst um die Ohren geworfen wieder. Und dementsprechend, ja, typical Uli Hoeneß halt, ne?
Genau, Max Jakob Ost, der Autor von 11 Leben, sehr empfehlenswert, hat das gut zusammengefasst. Sowohl Sport 1 als auch Uli Hoeneß brauchen diesen Auftritt für ihre beide Publicity. Also müssen wir nicht weiter Aufmerksamkeit schenken. Und was die Bayern-9er-Frage angeht, werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen schlauer werden. Die Wintertransferperiode beginnt ja bald schon wieder. Da wird vielleicht doch noch nachgesteuert, weil der Bayern-Saisonauftakt sicherlich nicht ganz so lief wie erwartet. Vielleicht einen kurzen Vorausblick, was am Wochenende auf uns wartet, können wir dennoch wagen, glaube ich. In der zweiten Liga bei mir ist es Bielefeld trifft auf Fortuna Düsseldorf am Samstag. Also das sind Aufgaben, die als Bundesliga-Absteiger eigentlich zu meistern sein sollten. Wir haben Derby Hannover gegen Hamburg. Wir haben Kiel gegen Rostock als Nordderby. Wir haben St. Pauli gegen Heidenheim. Das könnte man ein Spitzenspiel nennen, wenn nicht beide oder vor allem St. Pauli nicht das liefern würde, was man sich erhofft. Magdeburg gegen Regensburg, Kaiserslautern gegen Braunschweig. Also durchaus Spannung dabei. Karlsruhe gegen Nürnberg. Und in der Bundesliga, Benni, was steht da so an?
Ja, erstmal am Freitagabend ein Topspiel übrigens mit Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Beide ja noch unter ihren Erwartungen, gerade Leverkusen mit 5 Punkten aus 7 Spielen. Das wird, glaube ich, tatsächlich mal ein Freitagsspiel, was ich mir geben werde. Frankfurt gegen Berlin, auch ja, ein interessantes Duell. Bochum mit neuem Trainer, Thomas Letsch übrigens, den ich hier nochmal erwähnen will. Vorher bei Vitesse Arnheim, davor bei Austria Wien Trainer. Jetzt bei Bochum, muss direkt gegen Leipzig ran. Mal sehen, ob es da auch so einen neuen Trainereffekt gibt, den ja so viele immer prophezeien. Wolfsburg, Stuttgart, Dortmund, Köln, Mainz gegen Freiburg, Werder Bremen empfängt Borussia Mönchengladbach, Hertha spielt gegen Hoffenheim und ja, Sonntagabendspiel Schalke gegen Augsburg, auch ein Duell zweier ja, Abstiegskandidaten.
Genau, und dann möchte ich gerne noch Stefan von Nox bei kicker.de zitieren, der sich mit den in einem Artikel mit den Verletzungen bei Bayern 04 Leverkusen auseinandergesetzt hat. Ich zitiere: Noch viel weiter ist der Weg für Topstar Florian Wirtz nach dessen Kreuzbandriss. Der offensive Mittelfeldspieler macht aber weiter Fortschritte. So absolviert der Nationalspieler inzwischen intensivere Übungen mit Ball, doch seine Rückkehr ins komplette Teamtraining wird erst im Oktober erwartet. Einsätze für Bayer vor der WM scheinen zumindest nicht ausgeschlossen. Also da darf man wirklich gespannt sein, ob es da vielleicht doch noch für Katar reicht. Wir haben es ja in den vergangenen Turnieren auch gesehen, dass durchaus Spieler mit im Kader dabei sind, die, und das könnte im 26er-Kader vielleicht noch mehr der Fall sein als im 23er-Kader, die nicht ganz auf der Höhe sind und vielleicht im Laufe des Turniers noch zu, hoffentlich vielleicht sogar alter Form zurückfinden. Falls man länger im Turnier bleibt, wäre Florian Wirtz da sicherlich einer, der noch den einen oder anderen Anschub geben könnte.
Ja, wobei da natürlich auch die Frage ist, inwiefern er sich schon vorher generell in Pflichtspielen regenerieren kann und
zurück also der Einstieg wird
zu
nicht alten leicht.
Niveau kommt. Ja. Also erzwingen sollte man auf gar keinen Fall was. Der Junge ist immer noch unter 20 und hat alle Zeit der Welt, eigentlich auch noch theoretisch 3 Weltmeisterschaften zu spielen. Macht den nicht zu früh
kaputt. Die Zeit wird ihm im Fußball Deutschland aber, glaube ich, nicht gegeben, befürchte ich.
Ja, aber vielleicht ja seinem. Ich glaube da an ihn und ich glaube da auch an Hansi Flick, dass er ihm da nur Gutes will.
Genau, und auch Tante Käthe, auch wenn nicht mehr in alter Funktion, wird die schützende Hand auf den Schützling haben. Richtig. Und dann wird das schon. Gute Besserung an Flo Wirtz weiterhin und an alle anderen natürlich auch, die im Fußballzirkus gerade erkrankt sind. Ja, diese Hodenkrebssache hatten wir in den letzten Wochen schon angesprochen. Auch da, es ist weiter wirklich verwundernswert und ja, wir wünschen euch natürlich auch abgesehen davon gute Besserung oder bleibt gesund, besser gesagt. Gute Besserung ist auch schön. Eine schöne Woche und viel Spaß bei Gibraltar gegen Georgien. Wir hören uns am Montag wieder.
Ja, ganz genau. In welcher Form auch immer. Vielleicht ja tatsächlich alleine, weil David am Montag mal wieder verreist.
Weil in Schweden tatsächlich werde ich nicht dabei sein können. Also wir kriegen das schon hin, euch am Montag wieder über die News der Woche zu informieren.
Ganz genau. Und die Wochen danach, wie gesagt, also beziehungsweise die nächsten Monate, da wird es einige Sonderfolgen regnen, absolut. Und ja, freut euch darauf. Wir hören uns jedenfalls nächsten Montag und bis dahin. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.